Nächste Woche am Freitag beginnen in Simmern im Hunsrück die Heimat-Europa-Filmfestspiele. Das ist das Festival für den modernen Heimatfilm. Und wie es sich für ein großes Filmfestival gehört, gibt es auch einen Wettbewerb. Ausgezeichnet werden der beste moderne Heimatfilm und der beste Debütfilm. Und das Besondere, die Jury besteht aus einer Person und das ist in diesem Jahr der Schauspieler Rainer Bock. Rainer Bock ist selbst ausgezeichneter Schauspieler. Im vergangenen Jahr wurde er zum Beispiel beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen mit dem Preis für Schauspielkunst geehrt und er hat in über 110 Filmen mitgewirkt. Jetzt ist er mein Gast in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Ich freue mich sehr, Herr Bock.
Hallo, ich freue mich auch.
Sie sind der einzige Juror bei den Heimat-Europa-Filmfestspielen, müssen also alles allein entscheiden. Drückt Sie die Verantwortung ein bisschen?
Unglaublich. Das ist wirklich eine verantwortungsvolle Aufgabe. Diese habe ich mich in dieser Form noch nie gestellt. Ich war schon mal Juror zusammen mit zwei wunderbaren Frauen beim Ludwigshafener Filmfestival. Aber da teilt es sich auf. Man ist im Austausch mit jemandem. Man kann diskutieren über das, was man gesehen hat. Ich habe als einzigen Diskutanten mich selbst. Und das ist neu für mich, aber auch spannend. Ich werde sicherlich Menschen vor den Kopf stoßen müssen, weil sie Hoffnung darin haben, dass ihr Film ausgewählt wird. Das ist unangenehm. Ich finde ja immer schwierig, Kunst in so einer Konkurrenzsituation bewerten zu wollen, zu müssen. Selber kriege ich gerne einen Preis, ist doch klar. Und gleichzeitig denke ich mal, ist doch Quatsch, als wenn der andere oder die andere irgendwie schlechter gewesen wäre oder so.
Sie dürfen zwei Preise vergeben. Der erste ist der für den besten modernen europäischen Heimatfilm. Herr Bock, was macht einen hervorragenden Heimatfilm für Sie aus?
Naja, er setzt sich mit dem Thema Heimat auseinander. Inwieweit er hervorragend sein muss. Also grundsätzlich sollte ein Film nie langweilen, sollte von guten SpielerInnen getragen werden, aber er sollte sich natürlich gerade in diesem speziellen Fall auch mit dem Thema auseinandersetzen. Und Heimat ist für mich persönlich auch ein Thema. Und ich habe da eine klare oder verhältnismäßig klare Anbindung und Haltung auch dazu. Und da bin ich auch mal sehr gespannt. Es gibt ja eine Vorauswahl. Die Festivalleitung hat mir ja 13 Filme zugesandt und aus denen soll ich küren. Und ich bin selber sehr gespannt, was ich zu sehen bekomme.
Auf dem Festival werden insgesamt 50 Filme aus mindestens 20 Ländern zu sehen sein. Sie müssen, dürfen 13 sehen und bewerten. Haben Sie eine Art Kriterienkatalog oder gucken Sie einfach und machen sich da Notizen und sagen, schreiben auf, was gefällt mir, was nicht?
Ja, zweiteres. Also ich mache mir Notizen. Ich habe auch schon leider, in Anführungsstrichen, jetzt den Fall gehabt, wo ich gesagt habe, nach einer halben Stunde, ich glaube, du kommst nicht in Frage. Das passiert auch so.
Sie sind selber Schauspieler, ausgezeichnet für Ihre Schauspielkunst. Könnte es sein, dass Sie bei den Schauspielerinnen und Schauspielern in den Filmen, die Sie angucken, besonders streng sind, weil Sie wissen, wie es geht und was die da machen?
Ich finde es süß, dass Sie sagen, ich wüsste, wie es geht. Ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Und ich bin auch das Gegenteil von streng. Aber natürlich ist für mich ein Film nicht nur, definiert sich nicht nur über schöne Bilder oder über den wahnsinnig tollen Inhalt. Ich freue mich aber wahnsinnig, wenn ich tollen SchauspielerInnen-Leistungen zugucken darf.
Sie haben gesagt, Sie sind nicht streng. Das könnte ja vielleicht den Debütanten zugutekommen, denn Sie vergeben auch noch einen weiteren Preis, nämlich den für den besten Debütfilm.
Ja.
Legen Sie da andere Maßstäbe an, weil Sie wissen, naja, das ist ja jetzt nun mal der erste Film einer jungen Regisseurin, eines jungen Regisseurs?
Naja, insofern, als dass ich ahne, ich kenne die Budgetzahlen der einzelnen Filme nicht, aber in der Regel sind sie ja eher unterbudgetiert und weiß, da ich selber auch solche Produktionen schon mitgemacht habe und zwar herzlich gerne, weil mich meistens der Inhalt so sehr gereizt hat und auch die Rolle, schaue ich da natürlich etwas gnädiger, wenn es darum geht, dass die Ausstattung vielleicht nicht ganz so perfekt oder umfassend genau gewesen wäre, wie sie vielleicht unter anderen finanziellen Bedingungen hätte sein können. Das ist aber das Einzige.
Die Heimat-Europa-Filmfestspiele orientieren sich, wie viele Veranstaltungen zurzeit in Rheinland-Pfalz, auch am Motto des Kultursommers und das sind die goldenen Zwanziger. Ist das eine Zeit, mit der Sie etwas verbinden, mit der Sie was anfangen können, Herr Bock?
Ja, aber bei mir ist sie nicht golden, ehrlich gesagt. Also wenn wir darüber reden wollen, wird es politisch und dann sprengen wir den Nachmittag. Also es ist
wird ja oft vergessen, ne, wenn man über die sogenannten goldenen 20er spricht, ja, dass das nicht nur Party in Berlin war.
Nee, das war für mich das langsame Entstehen der nationalsozialistischen Fratze. Und da wir uns in einer Zeit befinden, in der wir uns wieder mit solch politischen Strömungen konfrontiert sehen, erinnert mich das ganz stark an die End-20er Jahre vor allen Dingen. Und das macht mir große Sorgen und großen Kummer.
Also Sie sehen Parallelen zwischen den aktuellen 20er Jahren, also unseren, und denen vor 100 Jahren. Sie werden ja selbst am 21. August auftreten bei den Heimat-Europa-Filmfestspielen. Ja. Sie werden Texte von Hans-Dieter Hüsch lesen und das Publikum also in seine unvergessenen, tiefgründigen, zeitkritischen, humorvollen Gedanken entführen. Was mögen Sie an Hüsch?
Ja, ich muss kurz vorausschicken, dass das eigentlich ein Abend ist, der für zwei Menschen konzipiert ist. Ich mache den mit meinem Freund Harald Lesch, den wahrscheinlich alle kennen, als Astrophysiker, der uns in Lesch Kosmos oder Terra X und weiteren Wissenschaftssendungen mit dem konfrontiert, von dem wir gar keine Ahnung haben, aber macht das so, dass wir hinterher das Gefühl haben, jetzt haben wir doch ein bisschen Ahnung. Und wir haben im Verlauf unserer kleinen Freundschaft entdeckt, dass wir beide sogenannte Hüschianer sind. Wir verehren ihn geradezu und haben dann dieses Programm auf die Beine gestellt. Er kann leider nicht an diesem Wochenende. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es alleine, weil das Sendungsbewusstsein, das uns vorantreibt, das liegt an Hüschs wahnsinnigen humanistischen Ansatz. Also ich kenne eigentlich keinen Kabarettisten, die einen so philanthropen Ansatz in ihrer Arbeit haben. Hüsch hat die Menschen geliebt und das kommt aus seinen Texten. Er ist dabei politisch, er ist dabei witzig. Man kann schmunzeln bis wirklich erfrischend lachen und man kann auch sehr tief berührt sein. Und das ist eine Melange, zu der ich kein Pendant finde in der augenblicklichen Zeit.
SWR Kultur am Samstagnachmittag. Unser Gesprächsgast ist heute der Schauspieler Rainer Bock. Herr Bock, Sie wurden 1954 in Kiel geboren, haben nach dem Abitur erstmal verschiedene Dinge gemacht. Sie haben in Ihrer Heimatstadt ein Café eröffnet, in dem es auch ein Kleinkunstprogramm gab. Und war das der entscheidende Moment oder Antrieb, es auch selbst als Schauspieler zu versuchen?
Nein, bei uns im Café waren als Stammgäste die Kolleginnen und Kollegen des Kieler Schauspielhauses. Und dadurch bin ich eigentlich überhaupt erst so richtig in Kontakt mit diesem Berufszweig gekommen. Ich habe mich ab da auch mehr fürs Theater interessiert, für die Oper. Und als mein damaliger Partner dann wegging nach Hamburg, da blieb ich allein zurück und habe gedacht, ach nö, allein habe ich dieses Café zu betreiben eigentlich keine Lust mehr. Und dann wollte ich mich eigentlich mal nur informieren. Es gab damals eine private Schauspielschule in Kiel. Da bin ich hingegangen und da wurde ich dann genommen und ab da ging es eigentlich los.
Da sind Sie erstmal am Theater geblieben, aber Sie sind vor allen Dingen ja auch in Kiel geblieben, also in Ihrer Heimatstadt. Ja. Sie haben vorhin schon kurz anklingen lassen, dass Heimat für Sie etwas Besonderes ist. Das wüsste ich jetzt gern genauer.
Ich kann das auch nur wieder ganz subjektiv beschreiben. Wenn ich an Kiel, wenn ich an Schleswig-Holstein denke, das ist meine Heimat, dann durchläuft mich ein warmes Gefühl im Bauch. Das habe ich eigentlich sonst nirgendwo anders auch. Also es ist der Geruch nach Bratkartoffeln. Bei uns gab es fast jeden Abend, weil es mittags Kartoffeln gab. Und mein Vater, der den ganzen Tag gearbeitet hat, der hat sie sich mit mir am Abend geteilt. Dieser Geruch und dieses Lebensgefühl, an einem Ort aufzuwachsen, den andere quasi für ihren Urlaub auserwählen, nämlich den Strand, das Meer und all das, was wir täglich zur Verfügung haben, das rührt mich nach wie vor immer noch, wenn ich dahin fahre. Mhm. Ich brauche das auch. Ich muss einmal zumindest an die Nordsee. Eine reiche Tante hatte damals ein kleines Apartment auf Sylt und wir armen Vettern durften. Ja, wir haben aber ein Einzimmer-Apartment wohlgemerkt. Und wir vierköpfige Familie haben da 4 Wochen Urlaub drin gemacht. Und zwar problemlos. Das verbinde ich einfach heute. Leider kann man ja bei den meisten Zügen ja die Fenster nicht mehr aufmachen. Aber wenn man über den Hindenburgdamm fuhr, hat man sofort die Fenster runtergerissen und es roch nach Hagebutte, es roch nach Tang, es roch nach Meer. Also diesen Geruch, ich bin ein Geruchsmensch, wie Sie vielleicht gerade feststellen können. Ja. Es ist auch eine sinnliche Erfahrung. Es ist nicht nur eine theoretisch-rationale Geschichte.
Ich habe mir gerade vorgestellt, was Sie gerochen haben, als Sie in den Süden gekommen sind. Denn Sie sind dann ja irgendwann nach Süddeutschland, nach Heidelberg, nach Mannheim, nach Stuttgart. Was haben Sie denn da gerochen?
Wärme. Viel Wärme habe ich immer gerochen. Also es war ja nicht normal, dass man im Februar und da manchmal auch noch so Wärmelampen, aber man konnte draußen sitzen. Das war mir völlig fremd. Also bei uns konnte man frühestens im Mai, Juni mal wagen, die Fellmütze abzusetzen. Das verbinde ich als erstes mit dem Süden natürlich und überhaupt die Kultur der Biergärten, dieses draußen, viel draußen sein und draußen zu leben.
Sie haben am Theater angefangen, sind dem Theater verbunden, aber es kam ja dann doch der Schritt ins Fernsehen beziehungsweise zum Film. Mhm. Wie kam es dazu?
Naja, da habe ich einfach ganz viel Glück gehabt. Simone Bär, die leider viel zu früh verstorbene Casterin aus Berlin, schlug mich Michael Haneke vor für sein Projekt Das Weiße Band. Und dafür habe ich dann ein Casting gemacht. Ich habe es dann wohl auch nicht ganz verkackt. Auf jeden Fall wurde ich dann von ihm nach Wien eingeladen zu einem weiteren Casting. Und dann bekam ich die Rolle im Weißen Band. Und dieser Film ist also zumindest in der Branche weltweit gesehen worden. Mhm. Und hat ja auch dann einen riesen Erfolg gehabt.
Der kam 2009 in die Kinos. Ich habe ihn damals auch gesehen. Also ich kann mich immer noch sehr gut erinnern. Sie haben jetzt gerade von Gerüchen gesprochen. Ich kann mich sehr gut an die Gefühle erinnern, die ich gehabt habe, als ich diesen beeindruckenden, aber auch wirklich düsteren und bedrückenden Film über diese strenge Erziehung im 19. Jahrhundert gesehen habe. Eine Studie darüber, wie Ideologie Menschen prägt und auch radikalisiert. Jetzt haben Sie die Rolle des Arztes in diesem Film, keine sympathische Figur. Erinnern Sie sich noch, wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
Gar nicht. Mhm. Wie muss ich Sie enttäuschen? Also ich habe den Text gelernt. Und das Buch ist einfach so gut geschrieben, dass es keine Vorbereitung in dem Sinne bedurfte. Wir alle, glaube ich, haben gespielt, was da stand. Und das zu erreichen, war ja schon Arbeit genug. Also den Anforderungen von Michael Haneke zu entsprechen und seinen Wünschen und Erwartungen entgegenzukommen, war ja Arbeit genug. Und das entsteht dann immer wirklich vor Ort im Zusammenspiel mit der Kollegin, vor allen Dingen in meinem Fall.
Der Film wurde international gesehen, auch natürlich in Hollywood. Da hat man ein Auge auf Sie geworfen. Sie haben dann eine kleine Rolle in Inglourious Basterds gespielt. Wie hat denn die Arbeit dort Ihren Blick auf die Arbeit in Deutschland beziehungsweise mit deutschsprachigen Projekten vielleicht verändert?
Ganz ehrlich, natürlich fühlte ich mich geschmeichelt und fand es ganz toll, diese Arbeitserfahrung zu machen und vor allen Dingen mit Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten, von denen ich nie im Leben erwartet hätte, sie überhaupt kennenzulernen. Aber eine der Haupterfahrungen, die ich gemacht habe im Umgang mit diesen Menschen, ist das ziemliche Ausbleiben von Eitelkeit. Das heißt, es zu lernen, dass es wirklich nur um die Sache geht und nur um die Inhalte und nicht um Attitüden oder persönliche Befindlichkeiten, das war toll und das hat mich sehr beeindruckt.
Hätte man vielleicht anders vermutet, ne?
Ja, und man hatte auch andere Erfahrungen im eigenen Arbeitsbereich. Und deswegen war man umso erstaunter, dass es auch anders geht. Ich will mal nur ein Beispiel sagen, allein die Drehbuchautoren sind immer am Set und man kann mit ihnen reden über das, was sie geschrieben haben. Und sie hören zu. Und sie überzeugen einen oder man überzeugt sie. Und das kenne ich von uns hier fast gar nicht. Da gibt es auch mittlerweile einen gewissen Sinneswandel, aber der ist noch sehr stockend.
Sie haben 2025 in dem Film Carla einen Richter verkörpert, der in den 60er Jahren war, das einem Mädchen glaubt, das seinen Vater wegen sexuellen Missbrauchs anzeigt und der sie dann durch dieses, das war ja damals noch ungewöhnlich, der das Mädchen durch dieses belastende Verfahren begleitet.
Ja. Weil es einfach gar keine pädagogische oder therapeutische Begleitung gab. Es existierte nicht.
Genau, das war damals noch ganz anders als heute. Ich habe mich gefragt, wenn Sie Ihre Rollen aussuchen, haben Sie da so ein bisschen einen pädagogischen Impetus? Wollen Sie mit Ihren Filmen, bei Ihrem Publikum irgendwas erreichen?
Also pädagogisch auf keinen Fall, aber natürlich wollen wir mit bestimmten Filmen wünschen, wir alle, die wir diesen Beruf ausüben, dass er vielleicht zum Nachdenken anregt, vielleicht dabei hilft, einen neuen Blick auf Inhalte zu entwickeln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei den anderen Kolleginnen und Kollegen anders ist. Also als wir den Film die Ermittlung gemacht haben über den Auschwitz-Prozess 64, 65 in Frankfurt, da gab es eine Drehpause und der Kollege Marek Harloff und ich standen so zusammen und auf einmal guckte er mich an und sagte, dafür sind wir doch mal angetreten, oder? Und das hat mich sehr berührt, weil es ist genau das getroffen hat, dass wir gesagt haben, ja, wir hatten doch auch mal idealistische Vorstellungen vielleicht davon, was unser Beruf bewirken könnte. Das schleift sich ein bisschen ab im Laufe der Jahrzehnte, aber verloren habe ich das überhaupt noch nicht.
Wir haben im ersten Teil unseres Gesprächs über das Heimat-Europa-Filmfestival gesprochen und Ihre Aufgabe als Juror aus 13 Filmen den besten herauszusuchen. Wenn Sie aus der Vielzahl Ihrer Filme, das waren ja weit über 100, sich selbst den Preis für die beste Leistung geben sollten, Herr Bock, welcher wäre es?
Ich hatte Ihnen vorhin schon gesagt, dass ich ja eigentlich dieses konkurrierende Denken in Bezug auf Kunst gar nicht so toll finde. Deswegen werde ich jetzt den Deubel tun und es bei mir selbst anlegen. Aber eins kann ich Ihnen sagen, das Weiße Band und Michael Haneke habe ich zu verdanken, dass wir beide heute hier telefonieren. Und deswegen wird dieser Film immer eine Einzelstellung in meiner Biografie einnehmen.
Der Schauspieler Rainer Bock in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Herr Bock, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch. Alles Gute.